Der Trupp erhob sich mit raschelnden Roben. Zwei Männer kamen aus der Menge zum Vorschein und hoben den Wassersack. Stilgar nahm den Leuchtglobus und führte sie aus der Höhle hinaus. Paul, der hinter Chani ging, sah, wie das Licht über gezackte Felsvorsprünge fiel, sah das Tanzen der Schatten und fühlte, dass die Truppe in beinahe euphorischer Stimmung marschierte. Jessica, eingekeilt zwischen einer Reihe von Männern, wurde beinahe von Panik ergriffen. Sie hatte eine Anzahl von Fragmenten des Ritus erkannt und eine Reihe von Bedeutungen der Chakopsa und Botani-Jib aus den Worten herausgelesen, und ihr wurde plötzlich bewusst, welche Gewalt daraus erwachsen konnte. Yan Yan Yan, dachte sie. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Es war wie ein Kinderspiel, das in den Händen Erwachsener seine ursprüngliche Bedeutung verloren hatte. An einer gelben Felswand hielt Stilgar an, drückte auf einen Vorsprung. Die Wand glitt lautlos zurück und öffnete sich zu einer gewöhnlichen Spalte. Er führte sie an einem Gestell entlang, das wabenförmig war und aus dem ein kühler Luftzug blies. Paul warf Chani einen fragenden Blick zu und berührte ihren Arm. »Die Luft schien mir feucht zu sein«, meinte er. »Psst«, flüsterte Chani. Hinter ihnen sagte ein Mann,
»ganz schön viel Feuchtigkeit heute Abend in der Falle. Yamis zeigt uns damit an, dass er mit uns zufrieden ist.«
Als Jessica die geheime Tür passierte, hörte sie, wie sie sich hinter ihr schloss. Die Fremen verlangsamten ihren Schritt, als sie in die Nähe des Gestells kamen. Unweigerlich konnte auch sie sich der Kühle nicht entziehen. »Eine Windfalle«, dachte sie. »Irgendwo an der Oberfläche haben sie eine Windfalle versteckt aufgebaut und leiten die Luft in kühlere Bereiche hinunter, wo sie ihr die Feuchtigkeit entnehmen.« Erneut passierten sie einen Eingang, der sich hinter ihnen schloss. Der Luftzug, der ihnen entgegenwehte, war herrlich. An der Spitze des Zuges begann Stilgar, der den Leuchtglobus noch immer trug, bergab zu gehen. Paul spürte plötzlich Stufen unter den Füßen, die sich nach links unten wandten. Das Licht beschien jetzt die Kapuzen zahlreicher Menschen, die über eine spiralförmige Treppe nach unten kletterten. Jessica spürte die anwachsende Spannung der Fremen in ihrer Nähe. Die beinahe bedrückende Stille zerrte an ihren Nerven. Die Stufen endeten und der Trupp passierte eine weitere Tür. Der große Raum, in den sie jetzt kamen, verschluckte das Licht in Stilgars Hand fast völlig. Hoch über ihnen wölbte sich ein stark gekrümmter Felsendom. Paul fühlte Chanis Hand auf seinem Arm, hörte ein mattes Tröpfeln in der kühlen Luft und nahm das ehrfürchtige Schweigen der Männer wahr, die sich in einer Kathedrale befanden, in der es Wasser gab. »Ich habe diesen Ort in einem Traum gesehen«, dachte er. Der Gedanke war erhebend und frustrierend zugleich. Irgendwo, irgendwann in der Zukunft würden sich fanatische Kämpferhorden ihren Weg durch das Universum brennen, in seinem Namen. Das grüne Banner der Atreides würde zu einem Symbol des Terrors werden. Wilde Legionen würden in Schlachten ziehen und dabei würde ihr Kriegsruf sein: Muad'Dib! Das darf nicht sein, dachte Paul. Ich werde das verhindern müssen. Aber dennoch konnte er fühlen, wie es in ihm zog und zerrte, dass etwas ihn einem schrecklichen Ziel entgegensteuerte. Und gleichzeitig sah er mit aller Schärfe, dass nichts in der Lage war, sich diesem Moloch zu widersetzen. Wucht und Triebkraft. Selbst wenn er in diesem Moment starb, war damit das Schicksal seiner Mutter und seiner ungeborenen Schwester nicht besiegelt. Wenn er etwas aufhalten wollte, erforderte es nicht weniger als den Tod aller, die jetzt um ihn herum versammelt waren. Ihn, seine Mutter und deren ungeborene Tochter eingeschlossen. Paul sah sich um und registrierte, dass die Fremen nach rechts und links weitergingen, bis sie in einer Linie vor einer Felsbarriere standen. Paul beugte sich vor. Im Schein von Stilgars Lampe erkannte er eine dunkle Wasserfläche, die sich so weit in die Schatten hinein erstreckte, dass ihr anderes Ende mindestens 100 Meter entfernt sein musste. Jessica fühlte angesichts dieser Wassermenge ein trockenes Ziehen auf Wangen und Stirn. Der Wasserspiegel lag tief unter ihr und obwohl sie die Tiefe spüren konnte, musste sie sich zurückhalten, um nicht die Hand auszustrecken. Links von ihr plätscherte etwas. Als sie an der schattenhaften Linie der Fremen entlangsah, erkannte sie Stilgar und Paul neben den Wassermeistern, die gerade den Inhalt des Wassersacks durch einen Trichter schütteten. Bevor das Wasser ins Becken lief, betätigte es den Zeiger eines Messgerätes, der genau bei der vorher angegebenen Menge stehen blieb. »Was Wasser angeht«, dachte Jessica, »so messen sie es genau.« Ihr fiel auf, dass auf der Innenseite des Trichters nicht der geringste Tropfen zurückblieb. Die Flüssigkeit lief an der glatten Fläche hinab, ohne den kleinsten Widerstand zu treffen. Nun wurde ihr bewusst, auf welcher Prämisse die Technologie der Fremen basierte. Sie waren ganz einfach Perfektionisten. Sie bahnte sich einen Weg zu Stilgar. Die Männer machten ihr ehrerbietig Platz. Pauls Blick sah etwas gedankenverloren aus, aber das Geheimnis dieser Wasseransammlung beschäftigte sie in diesem Augenblick weitaus mehr. Stilgar maß sie mit einem bedeutungsvollen Blick.
»Es waren einige unter uns, die dringend Wasser brauchten«, erklärte er. »Aber dennoch wären sie nicht hierher gekommen, um welches aus diesem Becken zu schöpfen. Kannst du dir das vorstellen?«
»Ich glaube es«, erwiderte sie. Stilgar schaute auf das Becken.
»Wir haben hier mehr als 38 Millionen Dekaliter«, fuhr er fort. »Es ist hier vor den kleinen Bringern geschützt. Es ist versteckt und bewacht.«
»Eine Schatzkammer«, nickte Jessica. Stilgar hob die Lampe, um ihr besser in die Augen blicken zu können.
»Es ist weit mehr als ein Schatz. Wir besitzen tausende solcher Höhlen, aber nur ein paar von uns kennen alle.«
Er deutete mit dem Kopf zur Seite und das Licht warf einen leuchtend roten Schatten über sein bärtiges Gesicht.
»Hörst du das?«
Sie lauschten. Wasser tröpfelte aus der Windfalle und plätscherte in das Bassin. Das Geräusch schien den ganzen Raum auszufüllen. Es fiel Jessica auf, dass der ganze Trupp diesem Geräusch zuhörte. Nur Paul schien noch immer völlig versunken zu sein. Für ihn hörte sich das Tröpfeln an wie das Ticken einer Uhr, die anzeigte, wie die Zeit verstrich. Er fühlte, wie die Zeit ihn durchfloss, wie die Momente vergingen, ohne jemals wieder zurückzukehren. Es drängte ihn danach, etwas zu tun, aber er war zu keiner Bewegung fähig.
»Wir haben alles genauestens ausgerechnet«, erklärte Stilgar mit lauter werdender Stimme. »Wir wissen bis auf 1 Million Dekaliter genau, wie viel wir brauchen werden. Und wenn wir es haben, wird es das Angesicht des Planeten verändern.«